Ich will ja im Johannesevangelium weitermachen und da habe ich auch schon weitergemacht, auch wenn ihr es nicht gemerkt habt. Da geht es Jesus ganz oft um diese Beziehung zum Vater. Und was mich so gerade stark bewegt, ist so Gott als Vater. Was bedeutet das für uns? Und dann so die zweite Frage, verstehe ich das überhaupt, was es heißt, dass Gott ein Vater ist für mich? Und ich hatte jetzt diese Woche eine ganz interessante Begebenheit, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube am Donnerstagmorgen, habe ich so gebetet irgendwie und dann habe ich so ganz stark diesen Impuls, dass Gott mir sagt, er liebt mich. Und das hat mich jetzt so die restlichen Tage begleitet. Einfach so dieses Gewissen, er liebt mich, so, da hat Gott richtig zu mir gesprochen, also habe ich so schon lange nicht mehr erlebt. Und ich glaube, wenn wir über einen Vater sprechen und über Gott, den Vater, und über seine Liebe, dann geht es ja, in der Bibel geht es darum, oder es geht eigentlich darum, dass wir das verstehen. Und nicht so hier oben im Kopf, sondern dass wir wirklich verstehen, was bedeutet es denn, dass der Vater uns liebt. Und wir haben das vielleicht schon oft gehört, auch im Kopf, aber jetzt ist die Frage, wie kommt denn das? Das muss irgendwie ins Herz. Und interessant ist, dass in der Bibel, wenn es darum geht, Gott zu erkennen als Vater, dass dieses Erkennen auf einer ganz tiefen Ebene stattfindet. Und das möchte Gott, dass wir ihn ganz tief erkennen, wer er ist als Vater. Und deswegen habe ich jetzt hier das hohepriesterliche Gebet, das ist Johannes 17. Kriegen wir das spontan auf die Leinwand. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist gekommen, lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Du hast ihm Macht über die Menschen gegeben, damit er allen ewiges Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen, und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe hier auf der Erde den Menschen gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe deinen Auftrag erfüllt und nun, Vater, gib mir wieder Anteil an der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen und jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und erkannt, dass ich von dir herkomme. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich dich jetzt, für die Menschen, die du mir anvertraut hast und die zu dir gehören, nicht für die ganze Welt, denn alles, was ich habe, das gehört dir und was du hast, das gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins werden wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten. Alle, die du mir anvertraust hast. Ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllte. Jetzt komme ich zu dir zurück, aber dies alles wollte ich noch sagen, solange ich bei ihnen bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast.
Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie ganz eins sein. Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, bei mir bleiben. Sie sollen an meiner Herrlichkeit teilhaben. Du hast mir die Herrlichkeit gegeben, denn du hast mich geliebt, längst bevor die Welt geschaffen wurde. Guter und treuer Vater, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiterhin tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Vater, ich danke dir für dieses Gebet, was wir haben, wo Jesus zu dir betet. Bitte ich, dass du dich jetzt uns offenbarst in unseren Herzen, dass du mir jetzt Worte in den Mund legst, dass du mich jetzt inspirierst und jetzt auch uns führst, was dran ist. Also hier jetzt in Vers 19. Für sie gebe ich mein Leben hin, sagt Jesus, damit ihr Leben ganz dir gehört. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Und davor heißt es noch, du hast ihm Macht über die Menschen gegeben, damit er allen ewiges Leben schenkt, die du ihm anvertraust hast. Und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe den Menschen hier auf der Erde gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe deinen Auftrag erfüllt. Und nun, Vater, gib mir wieder Anteil an der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Also hier spricht Jesus von sich selbst, von diesem Auftrag, den er hatte. Er hat die Herrlichkeit verlassen, um uns den Vater zu zeigen. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden. Diese Herrlichkeit wird wieder erkennbar dort am Kreuz. Und dann Vers 19, für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Um das zu verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat, es geht ja jetzt auch Richtung Ostern und Karfreitag, müssen wir das verstehen, dass Gott ein Volk beruft und wir denken dann immer, jetzt beruft Gott ein Volk und dann sind es nur irgendwie die Juden und wir sind ausgeschlossen, aber Gott beruft immer einen Einzelnen oder Einzelne, weil er damit die ganze Welt erreichen will. Gott beruft das Volk Israel, um die ganze Welt zu erreichen, durch das Volk. Und in dieser Berufungsgeschichte schließt er irgendwann einen Bund mit Abraham. Er sagt ja, dass er ihn aus diesem Land rausführt und dass er ihm ein Land der Verheißung geben wird. Und dieser Bundesschluss, den Gott schließt mit Abraham, findet ja so statt, dass Gott zu ihm sagt, wir schließen jetzt einen Bund. Und das hat man früher so gemacht, dass man Tiere zerteilt hat und dann ist man da durchgelaufen. Und das war dann so ein Zeichen, dass dieser Bund geschlossen wurde. Und jetzt gehen wir mal zurück zu dieser Geschichte, wo Gott dann sagt, ich schließe jetzt diesen Bund mit mir. Und dann sagt er zu Abraham, er soll drei Tiere, sind es glaube ich, die er hinlegen soll und zerteilen. Das weiß ich jetzt aber nicht, was die sind aus dem Kopf. Ich glaube, ist ein Stier, weiß es jemand? Okay, auf jeden Fall soll der Abraham ein Tier zerteilen und dann wäre von damals so, von dem Ritus her, das so gewesen, dass man da durchläuft. Und dann kommt aber Gott mit Feuer und geht da mit Feuer durch. Und das ist so dieser erste Bund, den Gott mit Abraham schließt und das nennt man in der Fachsprache diesen uniliteralen Bund. Das heißt, es ist ein Bund, wo nicht beide Bundespartner durch dieses Tier hindurchlaufen, sondern nur Gott selbst geht durch. Das heißt, es ist ein Bund, dessen Erfüllung ganz an Gott hängt. Die Verheißung und die Erfüllung des Bundes ist Gottes Verantwortung. Er erfüllt diesen Bund, dieses Bündnis an uns. Wenn ich jetzt im Alpha-Kurs bin, dann versuche ich ja immer andere Begriffe zu benutzen, weil ich merke, das verstehen die Leute nicht. Deswegen kann man auch sagen, das ist so ein Vertrag. Gott schließt so einen Vertrag mit uns. Das war der erste Vertrag, den er mit Abraham schließt, mit dem Ziel, irgendwann die ganze Welt zu erreichen. Aber er beruft dieses Volk und er beruft zuerst Abraham. Und dann gibt es aber so, kommt der Punkt irgendwie, wo Gott einen zweiten Bund schließt. Und das ist dann der Bund am Sinai. Und da kommt dieses Gesetz, das Gesetz, was Gott empfängt, so diese 10 Gebote und mit den 10 Geboten aber auch noch 613 weitere Gebote. Und Paulus spricht dann im Neuen Testament, was dieser zweite Bund bedeutet. Das war jetzt nämlich kein einseitiger, sondern es war jetzt ein bilateraler Bund. Hier müssen beide Partner den Bund halten, sonst trifft den schwächeren Partner das, was der größere Partner an Fluch oder Strafe ausspricht, wenn der kleinere Partner den Bund nicht aushält. Also das waren so Verträge zwischen Königen, so Vasallenverträge und irgendwelchen schwächeren Königen oder so Gebietsverträge, das ist so der Vergleich. Wenn also der schwächere Bündnispartner den Bund nicht hält, dann kommt diese Strafe. Und das ist der Bund am Sinai. Und Paulus beschreibt es dann und sagt, dass dieser zweite Bund da war, damit wir Menschen erkennen, diese Sünde erkennen, dass wir es nicht schaffen. Und Sünde bedeutet ja Zielverfehlung, das habe ich schon mal erklärt, wenn ein Bogenschütze nicht die Scheibe trifft, sondern daneben. Also diese Zielverfehlung, dass wir es eigentlich nicht schaffen, Gott zu gefallen und mit Gott zu leben. Und dieser zweite Bund ist eigentlich da, um uns das zu zeigen, so als ein Zuchtmeister auf Christus hin, sagt Paulus, dass wir erkennen, dass wir Gnade brauchen und dass wir Jesus brauchen, dass wir dieses Kreuz brauchen. Die Pharisäer haben jetzt hier eigentlich einen Fehler gemacht. Also die haben nämlich versucht, mit allen möglichen Mitteln diese Gebote zu halten und haben sich ganz viele Sicherheiten eingebaut, dass sie niemals das Gebot übertreten. Ich gebe euch vielleicht ein aktuelles Beispiel. Ein Jude darf ja am Sabbat nicht arbeiten. Also macht man es in Israel heutzutage so, dass alle Aufzüge einfach immer laufen. Weil wenn man einen Knopf drücken würde, das wäre ja Arbeit verrichten. Und deswegen haben die auch die Pharisäer die Diskussion mit Jesus, der dann halt am Kranken am Sabbat heilt, weil am Sabbat darf man ja nicht arbeiten. Die Pharisäer schaffen es also und versuchen es, diesen Bund mit allen möglichen Mitteln zu halten. Und der Mensch schafft es nicht, diesen Bund zu erfüllen. Und das ist die Diskussion, die Jesus mit den Pharisäern hat. Sie haben es eigentlich nicht gemerkt, dass sie es nicht schaffen, diesen Bund zu erfüllen. Und so ist auch der zweite Sohn in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus spricht ja da zu den Schriftgelehrten und Pharisäern und sagt ihnen eigentlich, ihr seid wie dieser zweite Sohn. Ihr versucht irgendwie, ihr macht alles richtig, aber ihr habt es nicht verstanden, ihr habt die Liebe des Vaters nicht verstanden. Und ihr versucht alles richtig zu machen, aber ihr könnt es gar nicht schaffen. Der Mensch kann sich nicht selbst erlösen. Und diese Diskussion hatten wir auch wieder im Alpha-Kurs, wo alle gesagt haben, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. Wieso brauche ich diese Vergebung? Wieso brauche ich einen Erlöser? Ich tue doch Gutes. Aber das Gesetz soll uns zeigen, dass wir nicht gut sind. Und dann kommt ja wieder diese Diskussion, wo die sagen, wir halten doch das Gesetz. Und Jesus sagt, verschärft dann das Gesetz in der Bergpredigt und sagt, selbst wenn ihr eine Frau schon anschaut, sie zu begehren. Oder wer irgendwas gegen seinen Bruder hat, der ist ein Mörder. Oder wer die Frau ansieht, nur begehrlich, der ist schon ein Ehebrecher. Er verschärft das Gesetz nochmal aufs Äußerste, um ihnen zu zeigen, ihr könnt nicht vor Gott gerecht werden. Und dann kommt jetzt hier wieder dieser nächste Bund mit Jesus, wieder ein einseitiger Bund, wo es darum geht, also damit Sünde vergeben werden kann, dieses Unrein in uns, braucht es ja dieses Blut. Und in diesem neuen Bund sagt ja Jesus hier, Johannes 17, für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihnen ihr Leben ganz dir gehört. Hier stellt Jesus durch sein Blut und das am Kreuz, und da wird er verherrlicht, stellt er diese Beziehung zum Vater wieder her. Das ist diese Wiederherstellung der Beziehung und das ist ein Akt, ein juristischer Akt, der da geschieht. Am Kreuz, da geschieht was, das kann man nicht rückgängig machen. Es heißt ja dann, dieser Vorhang zerriss im Tempel, der Vorhang, der diese Wand weggenommen hat zu Gott. Das zerriss, also da ist was passiert, übernatürlich, das kann man nicht erklären. Da hat Gott was gemacht in der sichtbaren, unsichtbaren Welt für alle Ewigkeit. Einen neuen Bund geschlossen durch sein Blut, durch Christus am Kreuz. Darüber könnte man mal 10 Lektionen machen, das hat eine Tiefe. Und das gilt es zu verstehen und deswegen meine ich das, es ist wichtig, dass wir das verstehen, was das bedeutet, was da passiert ist am Kreuz. Da ist was geschehen und das ist jetzt die Überleitung zu Michelle. Michelle, du darfst gleich. Das ansatzweise, es ist vollbracht, ist ja dein Thema. Es ist vollbracht. Ich habe jetzt diesen Bund erklärt, erster Bund, zweiter Bund. Jetzt wieder der neue Bund.
und bin jetzt da gerade dabei, dass das ein juristischer Akt war, dass Jesus am Kreuz stirbt, dass da was passiert ist. Und dieser juristische Akt, das ist für uns gültig. Also wir können das jetzt in Anspruch nehmen in diesem neuen Bund. Es heißt dann auch, wir sind jetzt dadurch Erben durch Christus, Miterben mit den Verheißungen. Es geht wirklich darum, das irgendwie zu verstehen, dieser juristische Akt. Jetzt, Michelle, jetzt darfst du.
Es geht wirklich um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar die letzten Worte eines sterbenden Menschen haben ein ganz besonderes Gewicht. Durch den großen Ernst des Todes und sind die Worte eines sterbenden Menschen geprägt von der Nüchternheit, von der Sachlichkeit und von der Wahrheit. Der Mensch, wenn er stirbt, braucht es sich nicht mehr zu verstellen und einen guten Eindruck bei Menschen zu machen und Ansehen zu bekommen. Und es ist sehr interessant, was große Männer der Welt bei ihrem Tod gesagt haben. Der erste römische Kaiser, Kaiser Augustus der Erhabene, unter dessen Herrschaft Jesus Christus geboren wurde, der regierte von 31 vor Christus bis 14 nach Christus, also 45 Jahre, brachte die damalige Supermacht Rom, das goldene Zeitalter, den römischen Frieden, die Pax Romana, als er im Sterben lag, sagte er zu den Anwesenden, die engsten Personen zu ihm, er sagt, habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Heute dagegen wollen wir die sechste Aussage Jesu vom Kreuz anhören. Als Jesus am Kreuz in seinen letzten Stunden am Kreuz hing, machte er 7 Aussagen. Heute wollen wir die 6. Aussage hören. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 19, des Zusammenhangs wegen von Vers 28 bis 30. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Hyssop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Der Vers, den ich betrachten will, ist Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Er neigte das Haupt und gab den Geist auf. Es ist vollbracht. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, was bedeuten eigentlich diese Worte? Es ist vollbracht. Ich versuche, diese große Wirklichkeit und die wichtigste Wirklichkeit, die je auf dieser Erde geschehen ist, aus 3 Gesichtspunkten zu erklären. Erstens, Jesus Christus hat Gottes Plan für das Universum erfüllt. Zweitens, Jesus Christus hat die Errettung des Menschen bewerkstelligt. Und drittens, Jesus Christus hat gesiegt und führt uns, seine Nachfolger, mit in einen Triumphzug. Was bedeutet die Aussage, es ist vollbracht? Erstens, Jesus Christus hat am Kreuz den Plan Gottes für das Universum erfüllt. Negativ gesehen, oft denken wir als Menschen, dass die ganze Geschichte wirrwarr läuft, sinnlos ist, alles wiederholt sich immer wieder. Wir sehen, wie das Böse, der Betrug, die Lüge, die Gewalt übernimmt. Wir brauchen nur anzuschauen, was in unserer Welt geschieht. Wir hören ganz besondere Töne jenseits des Atlantiks. Neue Politik der Gewalt, der Lüge, des Betrugs. Und das zeichnet unsere Welt aus seit eh und je. Heute ist man mutiger, das zu sagen. Und wir fragen uns, und jeder nüchterne und denkende Mensch fragt sich, warum? Warum lässt Gott das zu? Wenn er ein allmächtiger Gott, wenn er ein Gott der Liebe, warum unternimmt er nichts dagegen? Das ist eine sehr gute Frage. Und die Antwort dazu ist, dass Gott seinen Plan mit dem Universum hat. Und er ist dabei, das zu verwirklichen. Sofort nach dem Sündenfall sucht Gott den Menschen, den sündigen Menschen, der auf der Flucht ist, bis heute. Und er sagt dem Mensch, Adam, wo bist du? Und Jesus heute ist gekommen, seit 2000 Jahren, sucht, was verloren ist. Also der Tod Jesu Christi ist kein Zufall. Es ist keine Tragödie. Es ist keine Überraschung. Jesus wusste, dass er Mensch geworden ist, ewiger Gott. Das müssen wir darüber nachdenken. Und dass er Mensch geworden ist, um für uns zu sterben. Und am Kreuz sieht es so aus. Sieht es so aus, dass Jesus Christus eine völlige Niederlage erfahren hat. Judas Ischariot verkauft und verrät den Herrn der Herrlichkeit, der Schöpfer des Alls, mit läppischen 30 Silbermünzen. Die leitenden Leute, die Pharisäer und die Schriftgelehrte, die sind so brutal und haben immer gesucht, schon am Anfang, als Jesus aufgetreten ist. Weil seine Frömmigkeit hat ihre Frömmigkeit entlarvt. Sie haben versucht, immer ihn zu töten, ermorden. Und der eifrige Jünger, der erste der 12, verrät Jesus und sagt, ich kenne diesen Menschen nicht, obwohl er gewarnt worden ist von Jesus. Und Pilatus, der Gouverneur von Judäa, der eigentlich recht sprechen muss, weiß und bekennt, dass Jesus unschuldig ist und trotzdem verurteilt er ihn zum Tod am Kreuz. Und die Jünger und Petrus haben damals nicht geblickt. Und wir lesen in der Pfingstpredigt und Kapitel 3 und 4 der Apostelgeschichte, dass Petrus sagt, alles, was geschehen ist mit der Kreuzigung, war eigentlich nur das, was Gott vor Ewigkeit angeordnet und geplant und prädestiniert hat. Also dieser Vers müssen wir zu Herzen nehmen. Die Gemeinde kommt zusammen, weil die Apostel verfolgt worden sind. Und dann beten sie. Und dann sagen sie hier, denn in dieser Stadt, Jerusalem, versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorher bestimmt hat, prädestiniert, dass es geschehen sollte. Und liebe Freunde, es ist nicht so, Jesus hat das Wort Gottes erfüllt, schon Vers 28, ein Vers davor, oder zwei Vers davor, damit die Schrift erfüllt würde. Das war seine fünfte Aussage. Er hat das nicht nur gesagt wegen sich. Er hat das Wort Gottes erfüllt. Und besonders häufig im, Matthäus-Evangelium, weil das an Juden geschrieben ist. Er will sie überzeugen, dass Jesus wirklich der Messias, das kommt sehr verdichtet, immer wieder, dass Jesus die Schrift erfüllt hat. Und sogar in diesem Kapitel, ohne jetzt auf die Verse einzugehen, ich nenne sie, im Vers 24, 28, 36, 37 heißt es, alles, was Jesus tat, war um die Schrift, um die Heilige Schrift, damals das Alte Testament, zu erfüllen. Für jemanden, der etwas Wahrscheinlichkeitsrechnung kennt, 10. Klasse, Realschule, Gymnasium, können berechnen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwa 3000 Aussagen, Voraussagen über Jesus im Alten Testament, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig geschieht, ist absolut null. Kann man rechnen. Und Jesus hat klar gesagt, als er auferstanden ist, er hat versucht, ihnen die Schrift verständig zu machen, seinen Jüngern. Er sprach, also in Lukas Kapitel 24, lesen wir, er sprach zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Das haben sie nicht kapiert. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und dem Psalmen. Liebe Freunde, Jesus Christus ist der Mittelpunkt, das Zentrum und die Erfüllung des gesamten Alten Testaments. Alle unzähligen Opfer, täglichen Opfer, abends, morgens, deuten auf Jesus Christus, auf Jesus von Nazareth, der ewige Sohn Gottes und Gottes Sohn, dass er am Kreuz für uns stirbt. Johannes der Täufer, sein Vorläufer, hat gesagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweggeht. Und liebe Freunde, Gott hat einen Plan. Nur sein Plan ist nicht, wie wir das uns wünschen. Er hat seinen Plan und lässt sich nicht unter Druck. Er führt diesen Plan aus. Und Jesus Christus hat immer gesagt, dass er gekommen ist, um das Werk Gottes zu vollenden. In seinem Gebet, kurz vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane, betet Jesus, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun. Und ich weiß nicht, ob die Knechtslieder, die vier Knechtslieder im Buch Jesaja uns bekannt sind, wo über Jesus Christus, über den Knecht Gottes also gesprochen wird. Es heißt dort in Jesaja 42, siehe mein Knecht, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt und er wird das Recht zu den Nationen bringen. Er wird nicht verzagen, noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgestellt hat. Das ist noch nicht geschehen. Es wird geschehen. Und in Jesaja 53, das große Kapitel über die Leiden unseres Herrn, und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Liebe Brüder und Schwestern, lass uns nicht ängstlich sein, lass uns nicht verzagen. Jesus hat es am Kreuz vollbracht. Wir dürfen nicht jammern, wir müssen nur wissen, was er wirklich vollbracht hat. Dass er der Sieger ist, dass er den Plan Gottes erfüllt. Erstens, was bedeutet es, dass Jesus sagt, am Kreuz, in Schmerzen, es ist vollbracht. Jesus hat das Wort Gottes und den Plan Gottes völlig, völlig erfüllt. Nichts bleibt übrig. Zweitens, er hat die Errettung des Menschen bewerkstelligt. Und damit keine Missverständnisse entstehen. Es ist nicht so, dass Jesus am Kreuz starb und jetzt automatisch alle Menschen errettet werden. Das ist eine universale Versöhnung. Nein, nein. Nur wer sich zu ihm bekennt und sein Leben ihm übergibt und ihm vertraut und sagt, ich bin ein Sünder, du bist mein einziger Weg zur Errettung. Okay, So, und ich möchte hier noch etwas sagen und betonen, was wir Menschen überhaupt, als Christen auch, überhaupt kein Verständnis dafür haben. Diese Angelegenheit der Errettung der Menschen, wir denken, ja natürlich muss Gott das machen, er ist verpflichtet dazu, oder? Ich denke, dachte es auch. Und ich denke es noch manchmal. Und absolut nicht. Wir, keiner von uns, der hier ist, keiner von uns, keine Person, hat irgendwelche Ansprüche Gott gegenüber. Das ist das Erste. Wir haben Gott nichts vorzuweisen. Wir haben alle Rechte verloren. Wir haben keine Rechte mehr. Zweitens, Sündenvergebung ist keine Selbstverständlichkeit. Wir sind so im Rausch der äußeren Frömmigkeit. Und wir denken, natürlich, er muss das machen. Nein, absolut nicht. Und jetzt, wenn wir genau Gott, Gottes Persönlichkeit, Gottes Charakter nehmen, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass Gott Sünden vergibt. Du sagst, warum? Ich sage es dir. Gott ist so heilig und so gerecht. Und er ist der Richter der Welt. Und er kann kein Unrecht übergehen. Er wäre sonst ein bestechlicher Richter und kein integrer Richter, so wie viele Richter wir haben heute, besonders in anderen Ländern. Und deswegen, wie kann das sein, dass Gott Sünden vergibt? Wie kann es? In dem Buch von Hiob fragen Sie, wie kann ein Mensch, wie kann der sündige Mensch vor Gott gerecht stehen? Und liebe Freunde, das geht einfach nicht so. Es gibt nur eine und nur eine Möglichkeit, dass Gott, der ewige Sohn Gottes, Gott der Sohn, Jesus von Nazareth, dass er sagt, und das hat er gesagt von Ewigkeit, Vater, ich bin bereit, Mensch zu werden, ich bin bereit, auf meine Gottheit vorübergehend zu verzichten, nicht zu gebrauchen, dass ich Gott bin, wenn ich auf dieser Erde lebe, und bin bereit, für die Schuld, für meine und deine Schuld zu sterben. Das heißt, Gott straft seinen sündlosen und ewigen Sohn an unserer Stelle. Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, dass der Gott, der heilige, dreimal heilige Gott, den Mensch für gerecht erklären kann. Dann kann er vergeben. Aber erst dann, als Jesus Christus von Ewigkeit her, als wahrer Gott, in der Dreieinigkeit Gottes, haben sie diesen Plan sich ausgedacht. Und das ist genau, was Jesus getan hat und ist an meiner und deiner Stelle vergeben. Niemand soll in Illusionen darüber leben, dass das der liebe Gott und über unsere Schuld hinweggucken kann. Wenn er seinen geliebten Sohn nicht verschont hat, wird er keinen Menschen, wieder keinen Menschen verschonen. Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob das hier, ich muss gestehen, das ist eine Sache, diese Gedankengänge sind für mich nicht seit eh und je. Im Laufe der Zeit kommt man darauf, dass es so sein muss. Und als Jesus starb, riss der Vorhang des Tempels von oben bis ganz unten. Das ist der Vorhang zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten. Und damit ist gesagt, dass der direkte Zugang zu Gott nicht möglich ist. Der hohe Priester durfte nur einmal pro Jahr mit Blut in das Allerheiligste. Damit, als Jesus starb, hatte er den Weg zu einem direkten Zugang durch seinen Tod, durch seine Sühnung geschafft für uns. Es ist genauso wie der Verbrecher am Kreuz, der wusste, der bekannte, dass er schuldig ist. Und er sagt zu Jesus, denke an mich, wenn du als König herrschst in deinem Reich. Und Jesus sagt ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also, Jesus hat den Plan Gottes erfüllt. Jesus hat die Errettung des Menschen bewerkstelligt. Und drittens, Jesus hat gesiegt und führt uns als seine Nachfolger mit in einen Triumphzug. Das ist ein endgültiger Sieg für alle Ewigkeit. Die Entscheidungen, die ewigen Entscheidungen werden nicht in Washington, Moskau, Paris oder Peking getroffen. Die sind schon auf dem Hügel Golgatha. Ein für alle Mal erledigt, unverrückbar erledigt. Und es ist so, dass er dauernd, seit seiner Geburt, war er immer verfolgt, dieser Jesus von Nazareth, immer in Lebensgefahr. König Herodes wollte ihn ermorden. Satan hat versucht, ihn zu ermorden bei der Versuchung. Und das ist jetzt das Nette, Nette in Anführungsstriche, bei seiner ersten Predigt, in seiner Heimatstadt waren die Zuhörer so wütend, die wollten ihn umbringen. Ist gut, dass ich das überlebt habe, denke ich. Okay, wir sehen hier, dass er ständig in Todesgefahr schwebte. Und, aber Jesus hat immer von Anfang an betont, dass er gekommen ist, um sein Leben als Lösegeld hinzugeben. Er hat die Jünger immer beiseite genommen und gelehrt, ich muss sterben. Die haben das gar nicht kapiert. Und es ist so, das Kreuz ist damals das schlimmste und grausamste Hinrichtungsmittel gewesen, für die schlimmsten Verbrecher nur vorgesehen. Römische Bürger durften nicht gekreuzigt werden. Das ist zu erniedrigend. Und natürlich ist ein gekreuzigter Messias ein Skandal, ein Ärgernis für die Juden. Es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz, am Kreuz hängt. Und liebe Freunde, das ist die Sache, wie Gott das sich gedacht hat, sein Plan der Errettung, ist, dass der Mensch ist in die Sünde gefallen, weil er weise werden wollte. Wer von uns will nicht weise sein? Und gerade deswegen gefällt es Gott jetzt, durch die Torheit der Predigt die Menschen zu erretten. Nur am Kreuz, liebe Freunde, nur am Kreuz ist Errettung. Niemand hat eigentlich genau durchgeblickt, was eigentlich vorgeht und was Gott hat am Kreuz. Die Dämonen und der Teufel dachten, jetzt haben wir Jesus Christus erledigt. Aber in Wirklichkeit, als Jesus am Kreuz starb, ist Versöhnung geschehen, ist die große, riesige Kluft zwischen Gott, dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen durch den Tod, durch die Sühne, was Jesus Christus erwirkt hat, ist diese Kluft überbrückt worden. Und am Kreuz sagt die Bibel, dass unsere Schuld, unser Schuldschein dort mit ihm am Kreuz geheftet worden ist. Darf ich mal das so sagen, wenn wir Christen werden und wenn unser Gewissen erweckt wird und wir empfindlich werden wegen der Sünde, das kann uns maßlos belasten. Dass wir vielleicht manchmal denken als Christen, ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Aber dadurch, dass Jesus gekreuzigt worden ist, ist unser Schuldschein mit ihm gekreuzigt worden ist. Und es gibt keine andere Möglichkeit, dass die Schuld, des Menschen hinweggetan wird. Und deswegen ist Jesus der einzige Weg, die einzige Rettung. So oberflächlich, wenn man die verschiedenen Religionen und die Denkweise der Menschen, so oberflächlich, die wissen nicht, was Sünde ist. Wir wissen als Christen sogar kaum, was Sünde ist und wie heilig Gott ist. Zweitens, nicht ist unser Schuldschein am Kreuz geheftet, sondern am Kreuz hat Jesus die Werke des Teufels zerstört. Er ist ein besiegter Feind. Er ist der starke Mann. Jesus sagt selbst, der eingedrungen in das Haus des Starken, er hat sein Werkzeug weggenommen und ihn gebunden. Und Paulus geht das nach. Er sagt zu den Römern, der Gott des Friedens aber wird der Satan unter euren Füßen zertreten, und zwar in Bälde. Und er hat nicht nur einfach die Mächte und die Gewalten zerstört, sondern er hat sie völlig entwaffnet, wie ich vorhin gesagt habe, und sie öffentlich zur Schau gestellt am Kreuz. Das sieht ganz anders aus, wenn wir das als Menschen sehen. Und er hat uns das Heil, die Vergebung, Rechtfertigung und den Sieg erworben. Und der Christ, wenn du ein Christ bist, wenn du von Gottes Geist wiedergeboren bist, gibt es nur eine Bestimmung für dich. Das ist Sieg. Sieg, weil wir ihm, Jesus Christus, gehören, weil er diesen Sieg in uns bewirkt hat. Und wir lesen in Offenbarung, dass sie ihn, den Satan, überwunden wegen des Blutes des Lammes und des Wort ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben bis zum Tode geliebt. Und es schrie, es ist vollbracht. Er ist der souveräne Sieger. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, die sechste Aussage vom Kreuz, es ist vollbracht, fordert uns heraus. Wenn du kein Christ bist, fordert dich heraus, ist deine Schuld vergeben. Die kann nirgendwo. Nur Jesus kann sie einfach wegtun. Was ist mit deiner Schuld? Weißt du, ob deine Schuld vergeben ist? Nicht, weil du anerzogen bist, sondern ich frage, ob du das Zeugnis des Heiligen Geistes in dir hast, dass deine Schuld vergeben ist. Alles andere ist nicht genügend. Wir müssen zu dieser Gewissheit kommen. Und jetzt an uns, die wir Christen sind, die wir den Namen Jesu Christi bekennen, frage ich mich und dich, was für ein Leben führst du? Führst du ein Leben, ein egoistisches Leben, geht es nur um dich? Oder führst du ein Leben der völligen Hingabe an diesen Mann von Golgatha, der dort für mich und dich gestorben ist? Führst du ein Leben der Niederlage gegenüber der Sünde und der Welt als System gegen Gott? Oder erlebst du etwas von diesem Sieg? Es ist vollbracht. Liebe Gemeinde, Jesus schrie am Kreuz, es ist vollbracht. Er hat den Plan Gottes erfüllt. Er hat das Heil für mich und dich bewirkt. Und er hat uns zu Siegern gemacht und führt mit sich selbst in einem Triumphzug. Wie stehst du dazu? Amen.